Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Gotteswort zur Predigt ist die Epistel für diesen Sonntag, wie wir sie eben gehört haben, aus dem Römerbrief im 8. Kapitel, die Verse 18 bis 25. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir bitten dich, dass du dein Wort lebendig werden lässt in unserer Mitte und dass es ein Segen sei für unsere Herzen und an unserem Leben. Amen. Liebe Schwester, lieber Bruder, wie gut, dass du heute hier im Gottesdienst bist. Oder auch, wie gut, dass du die Aufnahme dieser Predigt hörst. Oder wie gut, dass du die schriftliche Fassung der Predigt zur Hand genommen hast und sie liest. Und erst recht, wie gut, wenn sogar mehreres davon am Ende zutrifft. Gut, dass du diese Gelegenheit heute nicht versäumst, denn heute wird uns heimgeleuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute zündet Gott durch sein Wort seine himmlische Hoffnungsleuchte für uns an und sie leuchtet und strahlt hell in all dem Dunkel, das uns umfängt. Dieser Zeit Leiden, von denen Paulus spricht, sie sind ja wahrlich nicht von Pappe. Welche Sorgen, welches Versagen, welche Not, welche Katastrophen oder sogenannten Schicksalsschläge, welche Krankheiten, welche Schmerzen, welche Fehler, ja, welches vielfältige Elend bis hin zum Tod macht uns das Leben und diese Welt nicht viel zu oft schwer, kaum erträglich, kalt und finster. Und es sind ja nicht nur wir Menschen, die stöhnen und weinen, die immer wieder verzweifeln und nicht mehr weiter wissen. Es ist auch die übrige Schöpfung um uns her, die im Ungleichgewicht ist und ächzt und seufzt. Die Gletscher, sie weinen. Die Bäume, sie werden zerfressen. Die Meere haben erhöhte Temperatur. Das Klima kippt, die Korallen sind schon ganz bleich, die Meerestiere mehr und mehr desorientiert, die Vögel und Schweine immer wieder von Epidemien heimgesucht und selbst unsere Katze daheim, sie faucht ihre Artgenossin an, sie buckelt und fährt die Krallen aus, statt sich freundschaftlich mit der anderen unseren Garten zu teilen. Gut, all das Dunkel, ob unter uns Menschen oder in der übrigen Schöpfung Gottes, all das Dunkel ist uns nicht stets in gleicher Weise gleich präsent. Oft genug bleibt es uns auch erfreulich fern und es gelingt uns dann auch oft ganz gut, es auf Distanz zu halten. Und wir heben an zu einem fröhlich sorglosen Tanz auf dem Vulkan, der uns immer wieder auch glückt. Ja, ich möchte sagen, der uns geschenkt wird. Doch jedes Mal, wenn die Leiden dieser Zeit uns selbst einholen, wenn sie unser Herz vom einen auf den anderen Augenblick schockfrosten und in Ketten legen, dann ist es von jetzt auf gleich auch um uns geschehen. Und dann ist es gut und hilfreich, wenn es jemand hell macht um uns her, dass wir den Weg wiedersehen. Dann ist es eine Gnade, ein Segen, ein Trost, wenn uns jemand heimleuchtet. Und darum nochmal, wie gut, dass du heute dabei bist. Denn heute zündet Gott durch sein Wort seine himmlische Hoffnungslaterne für uns an. Und sie leuchtet hell in all dem Dunkel, das uns umfängt. Wenn du dieses Licht heute an diesem Morgen gerade ganz dringend brauchst in deinem eigenen Leben, dann lass dir Gottes Licht kräftig ins Herz, in die Seele und ins Gemüt scheinen. Wenn du heute aber gerade erholt, unbeschwert und fröhlich pfeifend daherkommst, dann merk dir dieses Licht und präg es dir ein, dass du es nicht vergisst, sondern darum weißt und nach ihm Ausschau halten kannst in anderen Stunden, die schon hinter der nächsten Ecke auf dich warten mögen. Wer weiß? Gott spricht hier in Römer 8 durch Paulus zu seinen Leuten. Er redet nicht allgemein für alle, sodass wir es in der Tagesschau verlesen könnten, sondern er spricht ganz persönlich für uns. Die Kinder Gottes, von denen da in Römer 8 die Rede sind, seine Söhne und Töchter, das sind wir. Das sind du und ich und alle, die der Vater im Himmel durch seinen Sohn Jesus Christus zu seinen Kindern gemacht hat. Das sind die, die im Glauben an Jesus hängen. Das sind die, die er durch die Taufe reingewaschen, erneuert und frei gemacht hat. Das sieht man nicht immer unbedingt, dass wir so gut dran sind. Das fühlt man auch nicht jeden Tag, dass wir erlöst und gerettet und befreit sind. Aber das ist und bleibt doch wahr. Und das wird irgendwann für alle, sogar für uns selbst, auch völlig klar und sichtbar werden. Darauf vertrauen wir als Christen, damit rechnen wir als Christen. Diese Hoffnung halten wir hoch, um in ihrem hellen Licht durch diese Zeit und Welt zu ziehen. Wir sind unterwegs in Gottes neue Welt, unterwegs vollkommen offenbar zu werden als seine Kinder, unterwegs ganz und gar frei zu sein, unterwegs endgültig und umfassend gerettet und erlöst zu sein. All das, auf das wir warten, gilt uns jetzt schon in Jesus. Und ohne Jesus gilt uns und anderen all das nicht. Da ist es sofort zappenduster und ewig schwarze Nacht. Aber allen, die in und mit und bei Jesus sind, auch dir und mir, ist gewiss, es geht durch die Dunkelheit ins Licht, in Gottes herrliche neue Welt, die kein Ende hat. Bis zu jenem schönen Tag dominieren aber immer wieder die Leiden dieser Zeit. Damals, als Paulus seinen Brief geschrieben hat und heute, auch für uns und ebenso für die übrige Schöpfung um uns her. Die Leiden dieser Zeit, sie dominieren, weil unser Urvater und unsere Urmutter einst den Weg ohne Gott in die Dunkelheit gewählt haben. Weil sie in Sünde gefallen sind und wir seitdem auch in der Sünde feststecken und wie. Und der ganze übrige Kosmos mit uns. Alles, aber auch wirklich alles, bis auf Jesus, ist durchseucht von diesem Virus. Und wir sehen und erleben es jeden Tag und immer wieder, auch am eigenen Leib oder in tiefster Seele bei uns und bei anderen um uns her. Und ja, da ist zumeist noch nicht viel von zukünftiger Herrlichkeit zu sehen. Leider. Aber wir haben in unserem Leben schon einen Vorschuss bekommen auf das, was auf uns wartet. Wir haben eine Geschmacksprobe, etwas, das uns gewiss macht, dass am Ende etwas wunderbar Großes und Gutes für uns bereitgehalten wird. Wir haben etwas, wir haben jemanden empfangen, der uns hilft, schon jetzt Schritt für Schritt, Wort für Wort und Tat für Tat in der Hoffnung zu leben, die wir in Jesus haben. Liebend, tröstend, helfend. Wir haben den Geist als Erstlingsgabe, als Vorschuss, sagt Paulus, als Helfer, tatsächlich im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung weiterzugehen und geduldig durchzuhalten. Und dieser Heilige Geist macht uns nun gewiss, dass nicht nur wir als Menschen auf Großes zugehen, als Christen, sondern die ganze Schöpfung mit uns ebenso. Stell dir das mal vor. Jetzt leidet die Schöpfung zwar mit uns unter dem Elend des Sündenfalls, Paulus sagt, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, so wie wir. Und das ohne ihren Willen, ja ohne ihre Schuld, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Adam und Eva, die in Sünde fielen, und Gott, der mit den ersten Menschen eben auch die ganze Schöpfung unter einen Straffluch stellte. Doch auch, so fährt Paulus fort, die Schöpfung ist unterworfen auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. So wie wir, so auch sie. Und sie wartet darauf. Ja, die Schöpfung seufzt sich deiner und meiner herrlichen Vollendung als Kinder Gottes entgegen. Der Vollendung, die dann ja auch ihre wunderbare Erneuerung sein wird. Die Schöpfung sehnt sich nach dem großen Tag der Geburt von Gottes neuer Welt und die liegt schon in den Wehen. Also, wir sind gerettet, auf Hoffnung hin und die ganze Schöpfung mit uns auch. Die Schöpfung wird einst, ebenso wie Gottes Kinder, nicht einfach vergehen, nicht einfach weg sein, sondern rundum neu und perfekt werden. Einst am jüngsten Tag ist alles schon am Werden, die Geburt ist schon eingeleitet, die Wehen haben längst eingesetzt und bald wird es soweit sein. Wie diese wunderbare Hoffnung auf die Vollendung, auf die wir zugehen, wie dieses helle Licht der neuen Welt durchtragen kann, das will ich euch im Weiteren nicht mit meinen Worten sagen, sondern ich möchte euch dazu die Worte zweier Glaubensgeschwister weitergeben. Euch und mir zur Ermutigung und Stärkung unserer lebendigen Hoffnung und unseres Glaubens in Jesus. Der Satz, mit dem Paulus beginnt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, der ist ja wohl gerade dann besonders schwer, wenn man mitten im Leiden steckt und wenn es womöglich auch gar keine Aussicht auf Besserung gibt, sondern man dem sicheren Tod entgegengeht. Wie Gott aber gerade dann dennoch die Hoffnung lebendig halten und stärken kann durch seinen Geist, das zeigt das Beispiel des Juristen und Widerstandskämpfers Helmut James Graf von Moltke. Die Nationalsozialisten nahmen ihn in Haft und machten ihm den Prozess vor dem Volksgerichtshof unter dem berüchtigten brüllenden Richter Roland Freisler. Moltke wurde am Ende zum Tode verurteilt, wie so viele, und noch Anfang 1945 hingerichtet. Aus der monatelangen Gefangenschaft vor seinem Tod schrieb Helmut James beinahe täglich Briefe an seine Frau Freya. Sehen und sprechen durften die beiden sich nicht mehr in den letzten Monaten, aber ein Freund, der Gefängnispfarrer Harald Pölchau, erschmuggelte die nicht offiziellen Schreiben aus Moltkes Zelle heraus und die Briefe von Freya in die Zelle hinein. Und James schreibt seiner Frau über seinen Haftalltag, darüber, wie er Gesangbuchlieder auswendig lernt und in der Bibel liest, über die Vorbereitung auf seinen Prozess und seine Verteidigung, über verschiedene Probleme und Freuden. In seinen Briefen vom 21. und 24. Oktober 1944 lesen wir Folgendes. Da ich mich nun schon viele Monate mit der Bibel befasst habe, will ich versuchen, dir einiges von dem zu berichten, was ich gefunden zu haben glaube. Obwohl ich den Römerbrief sicherlich 100 Mal in meinem Leben gelesen habe, habe ich erst beim Auswendiglernen des ganzen 8. Kapitels entdeckt, dass Paulus in den Versen 19 bis 22 die These aufstellt, dass auch die Kreatur, also nicht nur die Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen und Steine, erlöst werden werden. Ich bin mir über die Tragweite des Gedankens nicht klar. Aber es folgt daraus sicherlich, dass die gesamte Schöpfung durch Adam erst gefallen und vergänglich wurde und nun in Christus auch die ganze Schöpfung auferstehen wird. Das wieder heilt die ganze Auffassung von der Schöpfung in einem sehr fruchtbaren und für mich jedenfalls beglückenden Sinn. Vielleicht rede ich Unsinn, aber das ist es, was ich als theologischer Dilettant aus jenen Versen herauslese. Mein Herz, mir geht es beunruhigend gut. Irgendwo gefällt mir das nicht. Und ich wünschte mir selbst etwas gedämpftere Laune, aber man kann sich das leider nicht machen. Und so muss ich es ihm überlassen, was denn dieser Heiterkeitsausbruch soll. So bin ich also voller Skepsis und Zweifel über meine eigene gute Laune, ohne dass es mir leider die Laune dämpft. Meine Liebe, wir sind ja im Grunde doch ganz auf meinen Tod eingestellt. Und das muss auch so bleiben. Er hat uns so viel Gnade und Glück in diesen Wochen geschenkt, dass wir nichts mehr in diesem Leben erwarten können. Aber er schenkt, wie er will. Nur bekämpfen wir die tägliche menschliche Hoffnung, die im Gegensatz zu der Hoffnung auf ihn zuschanden werden lässt. Ich umarme dich, mein Herz. James. Soweit aus den Briefen von Helmut James, Graf von Moltke. Ein Beispiel dafür, wie Gott Hoffnung stärken kann durch seinen Geist. Und wie das dann wohl aussehen wird am jüngsten Tag, wie es sein wird, wenn die neue Welt Gottes gekommen ist, wenn sie geboren wurde, wie es sein wird, wenn die Hoffnung Wirklichkeit geworden ist, das versucht C.S. Lewis in seinem letzten Band der Chroniken von Narnia im vorletzten Kapitel wunderbar zu beschreiben. Dort kommen gleichsam die Erlösten in der neuen Welt Gottes an. Und sie kommen aus dem Staunen gar nicht wieder heraus. Wir lesen da: Das Land hier erinnert mich an etwas, aber ich kann es nicht beim Namen nennen. Könnte es irgendwo sein, wo wir Ferien machten, als wir klein waren? Ach, es müssen fröhliche Ferien gewesen sein. Ich wette, es gibt kein Land wie dieses Land in unserer irdischen Welt. Seht ihr die Farben? Es gibt in unserer Welt kein Blau wie dieses Blau auf jenen Bergen dort. Diese Hügel, die schönen bewaldeten und dahinter die blauen, gleichen sie nicht denen in unserer Welt? Aber sie sind nicht wirklich gleich. Sie sind anders. Sie sind farbiger und sehen weiter entfernt aus, als ich sie in Erinnerung habe. Sie sind mehr, ja, ich weiß nicht, mehr als das Wirkliche. Unsere eigene Welt, unser Land und alles Übrige, es ist nur ein Schatten oder ein Abklatsch von etwas in Gottes neuer Welt. Alles, was noch zur alten Welt gezählt hat, all die lieben Geschöpfe sind hinüber in Gottes neue Welt gezogen. Natürlich ist es anders, ebenso verschieden wie ein wirkliches Ding von einem Schatten, so verschieden wie wirkliches Leben sich von einem Traum unterscheidet. Worin dieses sonnenbeschienene neue Land sich von der alten Welt unterscheidet, ist ebenso schwer zu erklären, als wenn man erläutern wollte, wie die Früchte dieses Landes schmecken. Vielleicht bekommt man eine Ahnung davon, wenn man ungefähr folgendermaßen denkt. Man stellt sich einen Raum vor mit nur einem Fenster. Durch das Fenster kann man auf eine liebliche Meeresbucht hinaussehen oder auf ein grünes Tal. An der Wand dieses Raumes, dem Fenster genau gegenüber, hängt ein Spiegel. Wenn man sich vom Fenster abwendet, dann erblickt man plötzlich das Meer oder das Tal in diesem Spiegel. Das Meer oder das Tal im Spiegel zeigen jedoch nur das wirkliche Meer oder das wirkliche Tal vor dem Fenster, mehr wie Orte einer Geschichte. Die Wirklichkeit draußen vor dem Fenster ist aber viel tiefer und wunderbarer. Der Unterschied zwischen der alten Welt Gottes hier und der neuen Welt Gottes dort ist ebenso. Die neue Welt ist ein Land mit tieferem Sinn. Jeder Fels, jede Blume, jeder Grashalm dort sehen so aus, als ob sie noch mehr bedeuten. Man kann es nicht besser beschreiben als so. Kommt jemand dorthin, wird er es wissen, was gemeint ist. Und dann wird er und wird sie sagen, nun bin ich doch nach Hause gekommen. Das ist meine wahre Heimat, hierher gehöre ich. Nach diesem Land habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt, aber das wusste ich bis jetzt nicht. Warum liebten wir die alte Welt? Weil es dort manchmal ein bisschen wie in der neuen Welt aussah. Kommt weiter, weiter hinein und weiter hinauf in diese neue Welt, wird es dann heißen. Und schneller, immer schneller werden wir dann laufen, weiter hinein und weiter hinauf. Aber keinem von uns wird heiß werden. Keinem wird müde werden. Niemand wird außer Atem kommen an jenem Tag. Soweit die Worte von C.S. Lewis. Wie gut, dass wir heute hier dabei waren, gehört, gelesen und ein Stück vor unserem inneren Auge gesehen haben. Wie gut, dass diese herrliche Hoffnung auch in dir und mir gestärkt und belebt wird durch Gottes Geist. Wie gut, dass wir in Geduld in dieser gewissen Hoffnung leben dürfen, mitten in den Leiden dieser Zeit und in allem Lieben, Sagen, Trösten, Tragen und Tun unter den Leiden dieser Zeit und durch sie hindurch. Mit der ganzen Schöpfung wartend, gehen wir der wunderbaren Vollendung entgegen. Und wo uns das schwerfällt und unsere Kraft nicht reicht, da hilft uns Gottes Heiliger Geist auf und er wird uns durchtragen. Amen.